Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Adalbert Sinjewski. Hallo. Wir schauen auf die Filmneustarts dieser Woche und sprechen mit Regisseurin Nadja Brunkhorst über ihre Wendekomödie 2:1, die jetzt in die Kinos kommt. Er gilt als Wegbereiter für viele große Stars. Wir erinnern an den verstorbenen britischen Bluesmusiker John Mayall. Aus Großbritannien kommt auch das Quintett Blossoms. Launig, aber auch etwas rätselhaft der Song Gary auf dem neuen Album. Da singen die Blossoms über die wahre Geschichte einer geklauten Gorilla-Statue namens Gary. Corso, Kunst und Pop im Deutschlandfunk. Die Ermittlung, so heißt ein Dokumentar-Theaterstück von Peter Weiß, mit dem der Dramatiker 1965 den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess nachgezeichnet hatte. Knapp 60 Jahre später hat Regisseur R.P. Kahl einen 4-stündigen Kinofilm daraus gemacht. Er bleibt eng an der Vorlage und mit der Kamera im Gerichtssaal. Sigrid Fischer hat diesen und zwei weitere Neustarts gesehen.
Die Näpfe, die wir erhalten hatten, dienten einem dreifachen Zweck. Zum Waschen, zum Suppefassen und zum Verrichten der nächtlichen Notdurft.
Im Quarantänelager gab es Ratten. Die nagten nicht nur die Leichen an, sondern auch die Schwerkranken.
Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz antworten auf die Fragen von Richter, Ankläger und Verteidiger. Aus dem Dunkel des Studios treten sie vors Standmikrofon. Auch Beschäftigte der Lagerverwaltung werden als Zeugen gehört. Etwas unterhalb vor ihnen sitzen Zuschauer, hinten links im Bild, als Gruppe auf einem Podest, die Angeklagten, von denen sich trotz eindeutiger Identifizierung durch Opfer keiner schuldig bekennt.
Ich kann mich nicht erinnern, das weiß ich nicht. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.
Sehr zurückhaltend in den filmischen Mitteln lässt Regisseur R.P. Kahl den Originaltext von Peter Weiß aus dem Jahr 1965 4 Stunden lang von den Darstellern vortragen. Überwiegend sachlich, sparsam, in Gestik und Mimik. Nichts soll ablenken von den geschilderten Grausamkeiten, ausgeführt von Menschen, die bis zum Prozess ein bürgerliches Leben als Bankangestellte, Ärzte oder Buchhalter führten.
Angeklagter Mulker, wussten Sie nicht von den Massentötungen in den Gaskammern?
Davon war mir nichts bekannt.
Auch im Film wird deutlich, was Peter Weiß zeigen wollte. Der Massenmord in Auschwitz konnte nur mit Unterstützung von 1000 Amtsstellen und Millionen anderer funktionieren. Wenn die Ermittlung auch heute keine Kontroversen mehr auslösen wird wie in den 60er Jahren, als Deutschland zwischen Aufklärungsbedürfnis, Schweigen und Vergessenwollen schwankte, sollte diese Erkenntnis doch auch aktuell zu denken geben. Wo Forderungen nach der Relativierung von Schuld laut werden, sollte daran erinnert werden, wozu Menschen fähig sind. Die Ermittlung von R.P. Kahl, empfehlenswert.
Wir sind Ivan Bierkos und Angela Nicolaou, die besten Rooftopper des Planeten.
Die Dokumentation über die beiden russischen Höhenakrobaten hat was von einem Spielfilm. Sie erzählt auch die Geschichte von Liebe und Vertrauen und ist in diesem Teil vermutlich etwas inszeniert, genau wie bei ihren zum Teil kitschig gestalteten Internetclips. Skywalkers, so der Titel, ist, wenn man so will, ein sehr langer Werbefilm für ihre Kunst und die ist das Herzstück der Doku.
Das Extreme, der erweiterte Bewusstseinszustand. Darum geht's für mich.
Es war, als würden die Dächer mich rufen. Komm, berühr den Himmel. Sei Teil dieser Schönheit, dieser Herrlichkeit.
Unfassbar und atemraubend, was man da sieht. Küssen und Umarmen auf dünnen Eisenträgern in über 500 Metern Höhe. Dirty Dancing Hebefigur auf dem zweithöchsten Gebäude der Welt in Malaysia. Aufgenommen mit GoPro-Kamera, Drohne und Selfie-Stick. Der Weg dahin meist illegal. Um auf die Bauwerke zu klettern, müssen Ivan und Angela oft Wachleute, Kameras und verschlossene Türen überwinden. Angst dagegen nicht mehr, wie es scheint.
Beim ersten Mal hatte ich wirklich Angst. Die Stadt verschwamm unter mir. Aber ich wusste, ich hatte mein Ding gefunden.
Beim Zusehen kann einem schwindelig werden. Die zwei leben davon, ihr Leben zu riskieren. Während der Pandemie verloren sie Reisesponsoren. Mit dem in Russland verhängten Facebook- und Insta-Verbot seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wurde ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen.
Jetzt heißt es hierbleiben und zensiert werden oder weggehen.
Wenn wir gehen und die Regierung die Grenzen dicht macht, können wir nicht mehr zurück. Ich habe ukrainische Wurzeln. Ich will für meine Familie da sein.
Mehr zu ihrer Haltung erfährt man leider nicht. Auch kaum etwas zu ihrer mentalen Verfassung, ihrem Verhältnis zu Risiko und Tod. Vieles, was man sie gerne fragen möchte, spart die Doku aus. Schade. Skywalkers bei Netflix. Zwiespältig.
Was ist das denn?
Geld.
Viel Geld.
Leider wertlos, denn im Juli 1990 ist in den neuen Bundesländern schon die D-Mark eingeführt.
Das ist nur noch Altpapier. Ein Andenken an eine untergegangene Welt. Das ist Klopapier.
Um die Tresore für die neue Währung freizuräumen, werden bergeweise Ostmarknoten in einem NVA-Stollen gelagert. Drei Freunde dringen dort unerlaubt ein und stopfen sich die Rucksäcke voll. Erst später erfahren sie, dass es noch ein kurzes Zeitfenster gibt, die Scheine auf trickreichem Umweg in echtes Geld zu verwandeln. Das verteilen sie dann gemeinwohlorientiert in der Nachbarschaft und träumen mit Tucholsky.
Ja, ja. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorne die Ostsee, die Friedrichstraße.
Ein Geschenk für Autoren und Regisseure ist diese teils wahre, teils erfundene Geschichte aus der Zeit kurz nach Ende der DDR. Mit einer Top-Besetzung rund um Sandra Hüller gelingt es leider nur in Ansätzen, daraus eine pointierte, bissig böse Wendesatire zu stricken. Den Dialogen fehlt es an Witz, Szenario und Inszenierung an Drive. 2:1 von Nadja Brunkhorst. Annehmbar.
Findet unsere Kritikerin Sigrid Fischer. Das Portal EPD Film meint, 2:1 sei eine, Zitat, sommerlich leichte und zugleich nachdenkliche Auseinandersetzung mit der Wendezeit. Und die FAZ ergänzt mit bestens aufgelegten Stars. Gleich unser Corso-Gespräch mit Regisseurin Nadja Brunkhorst. Vorher hören wir Popmusik aus Skandinavien, oft kühl und düster. So ist der Sound auch bei der Norwegerin Aurora Aksnes.
First time I felt my mind turning into a beast of an evil kind. If there's a demon in the light of my aim, I won't be calling its name. I would stare at the back of my hand for days, reading the wisdom written out for me in my veins. If there's a demon in the eye of my soul, I won't be letting it know. But the light kicks in when the witch time I built my walls so it's safe to hide. And the people I love I left behind, they see too much when they look in my eyes. Feel no pain and I never cry, I bleed no blood and I never die. My body's not mine, body's not mine, body's not mine, I need the body. I
Kontrollverlust und Fremdbestimmung im Song My Body Is Not Mine von Aurora Axnes. Ja, außer Kontrolle scheinen auch die Verhältnisse 1990 in Deutschland. Die Bevölkerung in der bröckelnden DDR ist damit beschäftigt, ihr Geld in Westwährung umzutauschen. Da lagern Milliarden DDR-Mark in einem Bergwerk. Ich habe Nadja Brunkhorst, Regisseurin der Komödie 2:1, gefragt, wie haben Sie von dieser Story erfahren?
In einem Buch von Peter Ensikert, das war ein ganz toller Kabarettist, leider schon tot in der DDR. Und der hatte mehrere Bücher geschrieben und da stand ein Satz. Und dieser Satz hieß, das gesamte Papiergeld wurde in einen Stollen eingelagert. Und das habe ich gelesen und dann hat es bei mir so bick gemacht, klingelingeling, Kino. Das ist halt eine archaische Kinogeschichte. Sofort denkt man an Einbruch, an Heist-Movie. Ja, so wie der Film auch geworden ist.
Und wie nah sind Sie an den Fakten? Also haben Sie sich da inspirieren lassen und dann ein bisschen was Dramaturgisches dazu gedichtet?
Naja, ich habe alles recherchiert, was ich recherchieren konnte. Und dann habe ich das, was ich dazu gedichtet habe, zumindest auf historisch mögliche Fakten gestellt. Also alles, was in dem Film passiert, hätte so passieren können. Und das war ja eine absurde Zeit, 1990. Da war das, also zumindest in der Noch-DDR, war das alte Recht zwar noch da, aber wurde eigentlich nicht mehr gehandhabt, weil die Fopos und so, die wussten ja gar nicht mehr, was sie machen sollten.
Die Volkspolizisten.
Die Volkspolizisten, genau. Die wussten, wenn da ein Verkehrszeichen steht und da steht 50 und da fährt einer mit 60 vorbei, dann darf ich den anhalten. Aber der Rest war wirklich Diskussionsgrundlage. Und in diesem wilden Jahr war richtig viel möglich.
Nicht nur die Millionen Ostmark, die da tatsächlich verbuddelt waren oder in einem Bergwerk versteckt waren, die haben an Wert verloren. Auch das politische System, ja, und viele Gewissheiten in der DDR. Sie haben es gerade auch schon gesagt. Ist es das, was für Sie als Drehbuchschreiberin und Regisseurin so interessant ist?
Für mich ist interessant, Menschen zu unterhalten. Ich bin ein ganz klarer Unterhaltungsfilmer. Ich mache Feel-Good-Movies. Ich will, dass die Leute gut gelaunt hinten rauskommen. Und natürlich ist schön, wenn man dann noch ein paar Fakten nebenbei reinmischt. Aber mein Hauptanliegen ist wirklich, Menschen gut zu unterhalten.
Die Nachwendejahre neben der Freiheit und den Möglichkeiten, die diese ja hatten und die sich aufgetan haben, hatten ja auch ihre Schattenseiten. Also etwa den Rechtsradikalismus, rassistische Anschläge. Für manche war es eine herrschaftslose, sogar bedrohliche Zeit.
Also der Rechtsradikalismus und die Anschläge, die gab es auch vorher schon. Das wurde nur nicht drüber berichtet. Also ich war 86 häufiger drüben in Ostberlin, weil ich da Freunde hatte. Da gab es die auch schon. Nur man wusste es nicht. So, die Sache ist nicht neu und plötzlich mit 1990 gekommen, sondern das ist einfach meiner Meinung nach eine unverarbeitete Vergangenheit.
Ja, wie haben Sie denn die Nachwendejahre persönlich erlebt? Sie waren da so Mitte 20, sag ich mal, haben gerade das Schauspielstudium in Bochum beendet, waren also im Westen.
Genau, ich war im Westen und wie man das so schön macht als Schauspielschüler, ich war sehr konzentriert aufs Textlernen und alles Wichtige, was man da machen musste. Kleist war mein Mittelpunkt und dann nebenbei hört man halt die Mauer fällt, sage ich mal so ganz blöd. Aber vielleicht genau deswegen habe ich so einen Enthusiasmus entwickelt, hier jetzt diesen Film so gut zu recherchieren. Ich habe ja wirklich mit vielen Leuten geredet und hatte richtig Spaß daran, diese Zeit nochmal aufleben zu lassen.
Ja, und mit Sandra Hüller, Max Riemelt und Ronald Zerfeld haben Sie drei Charaktere in dem Film, die als SchauspielerInnen Ostbiografie haben. Sie kommen ja aber aus West-Berlin. Kam es beim Dreh zu Diskussionen, was ist authentisch an der Geschichte und was nicht?
Naja, also ich habe erstmal ein Drehbuch geschrieben, was sehr gut recherchiert war. Und dann habe ich zu meiner Versicherung, aber auch, weil ich es vollkommen für richtig halte, alle, die in dieser Hausgemeinschaft sind, haben eine Wurzel im Osten gehabt, sind da geboren gewesen, alle. Weil ich wollte, wenn ich da, gerade wenn man eine Komödie macht, wenn man da nicht die emotionale Wahrheit trifft, das wäre mir das Unangenehmste der Welt gewesen. Das heißt, ich habe die Schauspieler gebeten, wenn da was nicht stimmt, sagt mir Bescheid. wurde nicht viel Bescheid gesagt. Also ich bin ja auch Schauspielerin vom Ursprung her. Das heißt, ich konnte mich sehr gut reinversetzen in diese Zeit, in diese Diebe. Was macht man, wenn man plötzlich einen Haufen Geld hat? Und das hat einfach sehr gut funktioniert. Und die Schauspieler, wir hatten echt eine gute Zeit beim Drehen. Wir hatten ja eine tolle Riege, ne? Sandra Hüller, Max Riemelt, aber auch dann Ursula Werner, Peter Kurt, Martin Brambach. Also es war wunderbar.
Und auch Olli Dittrich. Wie ist das denn? Nadja Brunkhorst ruft an und alle machen mit?
Nee, ich sage immer, ein gutes Buch hilft. Jeder Schauspieler will gute Bücher und will eine gute Rolle haben. Und ich gebe einfach das Buch rüber und sage, guck mal, hast du Lust mitzumachen? Und dann treffe ich mich meistens auf einen Kaffee. Und das ging bei diesem Film wirklich sehr, sehr reibungslos. Ich sage immer, dieser Film hatte einen guten Stern.
Wie war das denn bei Sandra Hüller? Die ist ja international inzwischen ein gefragter Star. Fügt sie sich problemlos in so ein Ensemble nach all diesem Ruhm?
Naja, absolut. Also ich weiß nicht, wie Sie sich unsere Arbeit vorstellen, aber wir sind alle ganz normal. Also so 1:1, wir sind da ganz normal miteinander.
1:1, beziehungsweise bei 2:1, eben dem Titel dieses Films, da haben Sie, wie auch schon in Ihrem anderen Langfilm, Alles in bester Ordnung, Drehbuch und Regie geliefert. Wie wichtig ist Ihnen das, alles aus einer Hand zu liefern?
Das hat sich jetzt so ergeben. Also ich bin natürlich ein sehr genauer Schreiber und ich gucke genau. Aber wichtig ist mir nicht. Also wenn mir jemand gerne ein schönes Buch hinlegt, habe ich nichts dagegen. Also nur das Thema ist, wenn man anfängt, Regie zu machen, das ist nicht so, dass dann einer kommt, hey Nadja, ich habe hier ein tolles Buch, machst du das mal? Sondern eher umgekehrt. Ne? Die wissen schon, dass ich gut schreibe. Die wollen schon gerne meine Bücher haben. Aber wenn ich dann so sage, nee, das mache ich jetzt mal, ja, da muss man auch selber für sich schreiben. Also Schreiben ist schon anstrengend, aber auch natürlich eine schöne Fokussierung. Und ich recherchiere unheimlich gern. Ich bin gerne in Bibliotheken und ja, ich mache gerne diese innere Reise. Ich lerne so gerne.
Wie fühlt sich die Arbeit für Sie hinter der Kamera an?
Oh, wunderbar. Ich liebe das. Wirklich, ich mache das richtig gern. Und ich glaube auch, dass ich da jetzt an all diesen Positionen, die ich schon mal hatte, Schauspiel, Drehbuch, Regie, dass ich da am meisten quasi zurückgeben kann, weil ich einfach schon breitflächig mich auskenne. Man denkt ja immer, Regie führen heißt, man muss wissen, wo es lang geht. Das stimmt ja gar nicht. Regie führen heißt, man muss ganz viele, ganz tolle Leute anstellen, also Kamera, Kostüm, Schauspieler sowieso. Und dann muss man denen Platz schaffen, dass die voll aus sich rausgehen können, dass die ihr Bestes machen können. Und ich muss nur so ein bisschen koordinieren.
Sagt Nadja Brunkhorst, Regisseurin der Komödie 2:1, bekannt geworden als Jungschauspielerin im Drama Christiane F., Wir Kinder von Bahnhof Zoo 1981. Mehr über ihren Weg hinter die Kamera hören Sie in der Langfassung des Corso-Gesprächs in der Deutschlandfunk-App. Im Alter von 90 Jahren verstorben, einer der Väter des britischen Blues, John Mayall. About 5 years ago I met a pretty little chick. We got together, baby, and the clock began to tick. The spring was overwhelmed and was broken in two. We found out that it just wouldn't do. It's over. She turned me away from her door. Yes, it's over, it's over. The little girl don't want me no more. The way you came about, it was a lonely night. She'd been drinking, wasn't treating me right. I went outside and I took her for a walk. Things fell through when we started to talk. And it's over. She turned me away from her door. Yes, it's over, it's over. The little girl don't want me no more. Thank you. Der Song It's Over von John Mayall. Der britische Bluesmusiker ist, wie gesagt, im Alter von 90 Jahren in seinem Zuhause in Kalifornien gestorben, wie seine Familie auf Facebook bekannt gab. Der gelernte Grafikdesigner John Mayall gründete 1962 die Band Bluesbreakers und hat im Laufe seiner Karriere viele Talente gefördert und wichtige Musiker beeinflusst. 2022 erschien sein letztes Album The Sun is Shining Down und in diesem Jahr wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Tobias Hoffmann ist selbst preisgekrönter Musiker und Gitarrist im Bereich Jazz und Blues und ihn habe ich gefragt, das Stück, das wir gerade gehört haben, ist das für Sie ein gutes Beispiel für den Einfluss von John Mayall?
Ich denke, dass das Stück sehr schön zeigt, was ihn so ausgezeichnet hat. Die Aufnahme ist von 1967, ich denke, das war auch so seine Hochzeit, wo er wirklich fantastische Musiker in seiner Band hatte. Also man hört auf der Aufnahme Peter Green, der danach Fleetwood Mac gegründet hat, an der Gitarre. Man hört aber auch John Mayall selber singend und Orgel spielend und Mundharmonika spielend. Und diese Instrumente hat er auch sehr authentisch im Blues-Stil beherrscht. Und wenn man sich jetzt fragt, wie hat er das alles gleichzeitig gemacht? Die Aufnahme wurde im Overdub-Verfahren gemacht. Die ganze Platte A Hard Road, wo das Stück drauf ist, hat schon auch einige psychedelische Einflüsse, klangtechnisch gibt es viel Hall. Also John Mayall war jemand, der die Bluesmusik sehr ernst genommen hat und sehr authentisch spielen konnte und dann aber auch modernisiert hat auf eine Art.
War das Besondere an seinem Sound?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er einen Sound hatte. Er hat in seiner Karriere immer wieder seine Band umbesetzt, auch weil die Leute dann fortgegangen sind, um Solokarrieren zu starten. Also es war so ein bisschen notgedrungen, denke ich. Und es kamen immer wieder neue Leute in die Band. Aber er selber hat ja auch sein eigenes Blues-Repertoire geschrieben. Also er hat zwar auf seinen Platten auch immer wieder Klassiker interpretiert von Künstlern wie Muddy Waters und den ganzen amerikanischen Erfindern dieser Musik. Aber er hat auch seine eigenen Stücke geschrieben. Und das also sein Leben lang, soweit ich weiß. Ich denke nicht, dass man sagen kann, er hatte einen Klang. Aber er hat immer wieder Neues dazugeholt.
Ja, war es auch das Besondere, dass er eben in seiner frühen Karriere in Großbritannien als weißer Brite ein schwarzes US-geprägtes Genre aufgegriffen hat und gespielt hat?
Er hat sich ja selber, soweit ich das weiß, selber als Forscher im Bereich des Blues gesehen und war einer der wenigen, der wirklich eine umfassende Vinylsammlung Anfang der 60er hatte, was ja sehr rar war, überhaupt diese Musik zu hören. In Übersee und die jungen britischen Künstler, nicht nur die in seiner Band gespielt haben, sondern auch andere sind zu ihm abends zu Sit-ins, zu Happenings, zu Partys eingeladen worden oder sind da hingegangen und haben sich stundenlang durch seine Plattensammlung gehört. Also er hatte da enormen Einfluss auf die ganze britische Szene. Ja, also ich denke, er selber war ja so eine Art Missionar für den Blues, auch wenn er selber jetzt also nicht aus Amerika und keinen afroamerikanischen Hintergrund hatte. Aber ich denke, er war da sehr geschichtsbewusst und es würde ihm gefallen, wenn wir immer wieder auch auf die Erfinder dieser Musik hinweisen und daher, wo die Bluesmusik wirklich kommt.
Also ein Blues-Netzwerker und Blues-Förderer, wenn ich das richtig verstehe. Könnte man sagen, dass Stars wie Eric Clapton oder Fleetwood Mac-Gitarrist Peter Green ohne ihn so vielleicht nicht gegeben hätte?
Ja, ich denke, das könnte man mit Sicherheit so sagen. Also für die war diese Band ja ein Startpunkt und ein ganz wichtiger Punkt in ihrer Karriere, wodurch sie Bekanntheit erlangt haben und dann auch die Möglichkeit hatten, ihre eigenen Karrieren darauf aufzubauen.
Ist er auch wichtig für die heutige Generation von Musikerinnen und Musikern, vielleicht auch im Bereich Pop?
Wenn man es ein bisschen weiterdenkt, wie dann auch natürlich die Band Fleetwood Mac sich entwickelt hat, weil nicht nur Peter Green war ja in John Mayalls Band, sondern auch Mick Fleetwood und John McVie, die später nach Peter Greens Zeit Fleetwood Mac weiter fortgeführt haben und die dann einen enormen Erfolg als Popband hatten. Wenn man es so weiterdenkt, klar, ist John Mayalls Einfluss ungebrochen. Ich selber als Gitarrist, der natürlich auch auf diese Musik steht und in diesem Stile auch ein bisschen spielt, muss natürlich auch sagen, dass durch all die Musiker, die seine Schule durchlaufen haben, ne, so wie Eric Clapton, so wie Peter Green, so wie Mick Taylor, bin natürlich direkt oder indirekt davon beeinflusst.
War er auch für Sie persönlich ein musikalisches Vorbild, bei dem Sie sich etwas abgeguckt haben?
Ja, so auch eher indirekt, würde ich sagen. Aber seine ganze Attitüde, den Blues mit dieser Ernsthaftigkeit irgendwie anzugehen und auch wirklich zu forschen Und ich denke mal, dass er diese Musik so authentisch spielen konnte. Er wird das viel gehört, viel geübt, ernsthaft studiert haben. Und das, finde ich, ist schon ein Vorbild, dem ich gerne folge.
Die britische Blueslegende John Mayall ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Zusammen mit Gitarrist Tobias Hoffmann haben wir ihn gewürdigt. Vielen Dank für das Gespräch, Tobias Hoffmann.
Gerne.
Die BBC streicht 500 Stellen. Die Sendung Medias Res mit Bettina Köster berichtet gleich über den Sparkus in London. Soweit Corso Kunst und Pop mit Adalbert Sinjavski. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.